Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher. Ich freue mich, dass wir nach 2 Jahren Abwesenheit wieder hier einmal in eurer Mitte sein können und auch einen Gottesdienst gemeinsam erleben können. Und ich möchte zu Beginn ganz herzliche Grüße weitergeben von unseren Geschwistern oder unserer Gemeinde dort in Herford. Wir haben zwar keine Abfrage gemacht, wer diese Grüße mitgibt, aber ich bin überzeugt davon, dass keiner dem absagen würde. Und doch einige sind auf uns zugekommen und haben euch Grüße bestellt. Aber ich möchte auch damit einen ganz besonderen Dank verbinden und das stellvertretend im Namen der Gemeinde bei uns in Herford tun, aber ich glaube auch stellvertretend im Namen der Jugendlichen, die wir hier sind und die Jugendbibeltage wieder hier bei euch in Tuningen erleben dürfen. Wir sind euch als Gemeinde wirklich unglaublich dankbar für die Arbeit, die ihr tut, für den Einsatz, den ihr bringt und dass ihr wirklich bereit seid, so viel in diese Arbeit zu investieren. Das schätzen wir sehr, wirklich sehr und dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar. Und wie Edi das eigentlich schon zum Ausdruck brachte, ich bin überzeugt, dass dieser Dienst nicht umsonst ist, sondern dass er Wert hat, den wir wohl erst in Ewigkeit wirklich ermessen werden können. Und in diesem Sinne mag Gott euch weiterhin Kraft geben, auch noch für die Tage und ich hoffe auch für die folgenden Jahre, wenn Gott es uns erleben lässt. Nun, es ist mir zugefallen, heute Morgen einen Gedanken oder das Wort mit euch zu teilen. Ich möchte das mit der Hilfe Gottes tun. Danke euch, dass ihr den Gottesdienst mit Gebet vorbereitet habt und ihr dürft es im Stillen ganz gewiss weiter tun, denn am Ende hängt davon der Segen Gottes ab, für dich ganz persönlich. Und ich wünsche, dass Gott durch sein Wort heute Morgen zu uns redet. Ich gehe mal davon aus, dass der Name John Stephen Aquari euch genauso wenig sagt, wie er mir sagte. Bevor ich ein bisschen aus dem Leben dieses Mannes erfahren habe. Und zwar ist er ein ehemaliger Marathonläufer aus Tansania und er hat 1968 an den Olympischen Spielen in Mexiko teilgenommen, damals Mexico City. Und er ging damals in die Geschichtsbücher ein, nicht weil er eine Medaille gewonnen hatte, nicht weil er eine Bestzeit gelaufen ist oder nicht, weil er irgendwie Rekorde gebrochen hat, sondern er ging in die Geschichtsbücher ein, weil er den Marathonlauf zu Ende gebracht hat. Was ist passiert? Die Bedingungen dort in Mexico City sind recht schwierig für einen 42 Kilometer langen Lauf. Mexico City ist recht hoch gelegen, Sauerstoffsättigung ist eher gering und es ist heiß, obwohl der Marathon am Abend, ich glaube um 17 Uhr startete, war das für die Läufer wirklich eine riesengroße Herausforderung. Bei Kilometer 19 stößt dieser John Aquari mit einem anderen Läufer zusammen und stürzt. Er verletzt sich an Knie, Kopf und Schulter, muss medizinisch behandelt werden und steht jetzt vor der Frage, weitermachen oder abbrechen. Ich habe gelesen, dass etwa 25% der gestarteten Läufer haben den Wettkampf abgebrochen, aufgrund der unwirtlichen Bedingungen. Und er hätte allen Grund dazu gehabt, mit der Verletzung, die er hatte. Und er entschließt sich, weiterzulaufen. Die ersten Marathonläufer laufen im Stadion ein, die Siegerehrung findet statt, es ist dunkel, die Leute verlassen das Stadion und über eine Stunde, nachdem die Siegerehrung vorbei ist, kommt John Aquari ins Stadion gelaufen. Es wurde in den Radios bekannt gegeben, dass noch ein Läufer unterwegs ist und ein Teil der Leute, die das Stadion verlassen hatten, kehrten wieder zurück ins Stadion und klatschten Beifall diesem Mann, der nicht aufgegeben hat, der weitergelaufen ist. Die Kameras fangen sein Gesicht ein, Schmerz verzerrt, er blutete am Knie oder sein Knie war blutverschmiert, hatte da eine Bandage um, aber er läuft. Und er überquert die Ziellinie als allerletzter. Aber wisst ihr, er ist für ganz, ganz viele Menschen zu einer riesengroßen Motivation geworden. Und er war danach umringt von Reportern und da fragt ihn einer, warum haben Sie den Kampf nicht abgebrochen? Warum haben Sie sich das angetan? Und er antwortete ihm, mein Land hat mich nicht 8000 Kilometer weit geschickt, um beim Rennen zu starten. Sie haben mich 8000 Kilometer weit geschickt, um das Rennen zu beenden. Und das war seine Motivation. Und ich muss gestehen, das hat mich echt beeindruckt, was dieser Mann auf sich genommen hat und wie er seinen Auftrag umgesetzt hat, auch wenn das für ihn brutal schwer gewesen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte hörst, aber mitunter erinnert dich dieses Beispiel vielleicht an ein Bibelwort, das Paulus uns hinterlassen hat. Im 2. Timotheusbrief, kannst du gerne mit ausschlagen, Kapitel 4, möchte ich heute unser Textwort entnehmen. Und ich bin überzeugt, dass alle, oder zumindest die meisten, diese Verse 5 bis 8 sehr, sehr gut kennen. Und zwar spricht Paulus hier, du aber, und er richtet sich eben an Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage das Leid, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst voll aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Wir wissen, dass er ihn aus seiner zweiten Gefangenschaft in Rom geschrieben oder dort verfasst hat. Und man geht davon aus, dass es der einzige Brief geschrieben ist, den er eben in dieser zweiten Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Das erste Mal war er ja eher unter Hausarrest gestellt. Er konnte Besuch empfangen, konnte sich innerhalb der Stadtgrenzen offenbar auch frei bewegen. Das zweite Mal wurde er aber unter der Regierungszeit des Kaisers Neros gefangen genommen. Und wir wissen, dass mit Nero eine furchtbare Christenverfolgung einsetzte. Und offenbar war Paulus eben auch betroffen und er ist jetzt im Gefängnis und er weiß, dass er hingerichtet wird. Das geht aus diesen Briefen oder aus diesem Brief deutlich hervor. So, und was wir hier also haben, sind die letzten Worte des Apostel Paulus, die uns überliefert sind, eines großen Gottesmannes. Wir haben hier in dem Sinne sein Vermächtnis, das er an seinen Freund und auch an seinen Glaubensbruder Timotheus weitergibt. Und das macht diesen Bibelabschnitt meines Erachtens irgendwie so besonders. Und wir bekommen eben einen Einblick in die Situation Paulus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Brief liest, aber ich kann über diesen Mann einfach nur staunen. Weil wir lesen hier an keiner Stelle irgendwie, dass er an sich denkt, dass er Mitleid für seine Situation sucht, dass er irgendwie seine Situation bedauert oder dergleichen. Seine ganze Aufmerksamkeit im Gefängnis gilt seinem Freund, seinem Glaubensbruder Timotheus. Und er gibt ihm etwas mit, er will ihm mitgeben, worauf es wirklich ankommt. Er will ihn motivieren zu einem treuen Dienst für Gott. Es ist sein Ziehkind. Paulus hat auch Arbeit in ihn investiert. Aber darum geht es ihm in dem Sinne ja gar nicht. Sondern er weiß, auf diesen jungen Mann kommen schwere Zeiten zu. Und deswegen ist es für ihn wichtig, dass er dass er dabei bleibt, dass er treu dient. Und mir scheint es irgendwie, Paulus nimmt hier den Timotheus in die Pflicht. Ja, Vers 5, du aber sei nüchtern in allem, ertrage das Leid, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst voll aus. Timotheus, das ist es, worauf es ankommt. Das ist das, was ich von dir erwarte, auch wenn ich nicht mehr da bin. Die Zeit meines Abscheidens ist da, ich werde geopfert. Ich muss Abschied nehmen. Aber du, Timotheus, bei dir kommt es darauf an. Und an der Stelle, glaube ich, können wir ganz wunderbar eine Brücke in unsere Zeit schlagen. Ich weiß nicht, wie du denkst, wenn du an die Zukunft denkst. Das ganze Weltgeschehen, die Entwicklungen in der Gesellschaft, ich will da im Einzelnen gar nicht darauf eingehen, aber ich weiß nicht, was für Erwartungen du an deine Zukunft stellst. Aber ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich ganz bewusst eine Brücke schlagen können. Dessen, was Paulus seinem Timotheus oder seinem Mitarbeiter Timotheus mitgegeben hat, das gilt für uns heute ganz genauso. Das ist für uns unglaublich wertvoll. Und ich möchte eben ausgehend von diesem Wort heute über dieses Vermächtnis Paulus sprechen. Und möchte mich hier ganz konkret auf seine Aussagen in Vers 7 beziehen. Paulus macht in Vers 7 letztendlich einen Rückblick in sein Leben oder fasst sein Leben zusammen. Und ich möchte daraus drei Punkte ableiten, nämlich Punkt 1, kämpfe den guten Kampf. Punkt 2, vollende deinen Lauf. Und Punkt 3, bewahre den Glauben. Kämpfe den guten Kampf. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich der gute Kampf? Viele Menschen kämpfen für gute Dinge, oder? Ich glaube, das nehmen wir ganz stark wahr in unserer Gesellschaft. Wenn du auf die Website Deutschlands gehst, wo sich Deutschland präsentiert, da findest du unter anderem die Aussage, der Kampf gegen Hunger ist ein Hauptanliegen deutscher Entwicklungspolitik. Ist ja ein guter Kampf gegen den Hunger in der Welt, keine Frage. Wir wissen, dass da ein Kampf gegen Rassismus, gegen Drogen, gegen Kriminalität ausgesprochen ist. Da ist ein Kampf gegen Armut, Kampf gegen Kinderarmut. Und nochmal, ganz gewiss, das sind gute Sachen, für die Menschen sich einsetzen, gute Sachen, für die sie kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Paulus spricht ja nicht davon, einen guten Kampf zu kämpfen, sondern was sagt Paulus? Bitte? Traut sich keiner. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Der sagt nicht, ich habe einen guten Kampf gekämpft, sondern er spricht davon, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und was hat es damit auf sich? Was ist dieser gute Kampf? Worin zeigt er sich? Wo zeichnet er sich aus? Und hier können wir Bezug nehmen, oder was uns helfen wird, ist der erste Timotheusbrief, wo Paulus sich auch an den Timotheus wendet und dort im 6. Kapitel Vers 12 sagt, Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und auch hier wieder, kämpfe nicht einen guten Kampf des Glaubens, sondern kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Mit anderen Worten, Glauben heißt kämpfen. Und das möchte ich dir heute Morgen ganz bewusst sagen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Glauben heißt kämpfen. Gott zu dienen, Nachfolger Christi zu sein, heißt nicht immer, ich sage bewusst, nicht immer, auf Wolke 7 zu schweben, nicht immer nur auf geebneten Pfaden zu gehen. Und ich denke, ihr versteht, wie ich das meine. Ja? Das heißt nicht immer, dass uns der Gottesdienst leicht fallen wird. Aber was Paulus hier ganz klar sagt, in Glauben heißt kämpfen. Und ich bin überzeugt, jeder, der Christ geworden ist, der angefangen hat, Gott zu folgen, der weiß, was dieser Kampf bedeutet. Und er weiß, was dieser Kampf manchmal ausmacht. Und ich möchte hier das beispielhaft einmal aus diesem ersten Timotheusbrief nehmen. Wie kommt Paulus dazu, dass er
eben Timotheus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. In diesem sechsten Kapitel heißt es zum Beispiel in den Versen 9 und 10, die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Lüste, die die Menschen in Verderben und Verdammnis versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Was wir hier sehen ist, der Teufel, der legt einen Köder aus. Ja, da gibt es eine Option. Du kannst in deinem Leben reich werden. Und der Teufel macht dir das schmackhaft. Er sagt, es wäre gut, unabhängig zu sein. Wäre gut, dir im Leben einfach was leisten zu können. Das Leben ist leichter, wenn du Geld hast, dass du dafür entsprechend einsetzen kannst. Und dann sagt Paulus aber die andere Seite, denn da, wo der Teufel einen Köder auslegt, da geht es ihm darum, uns aus der Gemeinschaft mit Gott zu trennen, uns eben von Gott zu entfernen. Deswegen legt er gerade diese Köder aus. Und Paulus sagt jetzt Folgendes, Vers 11, aber du, Gottesmensch, fliehe vor diesen Dingen, strebe aber nach der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Lieben, Geduld und Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und seht ihr, hier entsteht ein Spannungsfeld. Da gibt es eine Möglichkeit, aber Paulus zeigt, wie damit umzugehen ist. Und das ist nur ein Beispiel und jeder von euch kennt das, glaube ich, aus seinem ganz persönlichen Leben. Ja, die Dinge, die Köder, die Satan ausliegt, um dich in deiner Gemeinschaft von Gott zu trennen. Und die sind bei uns, glaube ich, anders gelagert. Und an der Stelle beginnt der Kampf. Nun möchte ich aber vorweggreifen, wisst ihr, Gott zu dienen, in diesem Wettlauf zu laufen, da geht es nicht darum, Regeln zu befolgen und irgendwie Checkboxen abzuhaken. Nein, darum geht es ganz bewusst nicht. Und ich hoffe, dass das nicht unser Verständnis des Kampfes sein wird, sondern möchte versuchen, dass das viel, viel mehr ausmacht. Denn dieser gute Kampf wird deshalb als gut bezeichnet, weil es darin um die Sache Gottes gehen sollte. Und wir erkennen das wirklich in diesen Briefen des Apostel Paulus, dass das wirklich seine Motivation gewesen ist. Denn als Kinder Gottes, als Christen sind wir berufen, dieses Werk, das Christus in dieser Welt angefangen hat, dieses Werk weiter fortzuführen. Dieser gute Kampf ist deshalb gut, weil es uns um Gottes Sache gehen sollte und nicht um das Befolgen von Regeln. Und nicht, ich hoffe, ihr versteht das, nicht um den Himmel zu kommen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Motivation für unseren Kampf, sondern Motivation für den Kampf sollte sein, Gottes Werk, Jesu Werk, das er begonnen hat auf der Erde, das eben fortzuführen. Und daran will der Teufel uns wirklich mit aller Macht hindern. Und deshalb fällt es uns manchmal schwer, diesen Kampf zu führen, diesen Kampf zu kämpfen. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen motiviert werden, das wirklich zu tun. Denn, auch wieder ein kleiner Ausblick, wir stehen auf der Seite der Sieger oder des Siegers. Und deshalb sollten wir bereit sein, diesen Kampf auf uns zu nehmen. Wenn wir recht kämpfen, werden wir damit Gott ehren. Und das ist ganz besonders auch im Leben des Paulus sichtbar. Ja, bei dem Einleitungswort, weiß nicht, ob euch das bewusst geworden ist, worum es Paulus letztendlich ging. Ja, er wollte mit seinem Leben Gott ehren. Ihm ging es nicht um ihn selbst. Und es ist ihm wunderbar gelungen, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst zurückzustellen für diese Sache Gottes. Und was Paulus Kampf auszeichnete, das war die Tatsache, dass sein Kampf nicht gegen Menschen gerichtet war, sondern es ging Paulus in seinem Kampf um die Menschen. Und das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen dieses guten Kampfes. Dieser Kampf ist nicht gegen Menschen gerichtet, sondern dieser Kampf geht um Menschen. Und das sehen wir ganz besonders im Leben des Apostel Paulus. Und nun fordert dieser uns auf, kämpfe diesen guten Kampf. Kämpfe diesen guten Kampf des Glaubens. Und weißt du, Christus hat ihn gekämpft. Paulus hat diesen Kampf gekämpft. Timotheus hat diesen Kampf gekämpft. Und wie sieht das mit dir aus? wie sieht das mit mir aus? Ist uns das wirklich bewusst, dass wir eben dieses Werk fortführen, dass das der gute Kampf ist, den wir kämpfen? Im Griechischen bedeutet dieses Wort für kämpfen, das Paulus hier gebraucht, sowohl einen Waffenkampf, deswegen bezieht Paulus an einer Stelle, stellt er den Bezug zu dieser Waffenrüstung her, zu einer geistlichen Waffenrüstung, aber dieses Kämpfen kann auch eben einen Wettkampf bedeuten, von dem Paulus auch wiederholt spricht, und wir erkennen aus seinem Leben, dass Paulus beides kannte, ja? Dass er eben diese Waffenrüstung brauchte, um sich zu verteidigen, um den Glauben zu verteidigen, um dieses Werk voranzubringen, aber dass Paulus auch sehr wohl diesen wettkampfähnlichen Kampf kannte. Und das wird etwas sein, was wir in unserem Leben auch brauchen. Weißt du, du wirst manchmal kämpfen müssen, um am Glauben festzuhalten, um den Glauben zu bewahren, um den Lauf zu vollenden. Aber du wirst auch feststellen, dass du in diesem Kampf manchmal Ausdauer brauchst, so wie ein Wettkämpfer. Und so sollte uns beides letztendlich geläufig sein, wenn wir diesen guten Kampf kämpfen. Und Paulus, er setzte sich ganz dafür ein, dieser Kampf, das war für ihn sein Leben. Denn er wusste, am Ende wartet auf ihn der Lohn. Am Ende wartet auf ihn die Siegeskrone. Und doch habe ich mir die Frage gestellt, wer kämpft eigentlich schon gern? Klar, sportlich messen wir uns vielleicht ganz gerne mit den anderen. Das haben wir gestern Nachmittag auch gesehen. Ja, das macht uns Spaß, das fordert uns heraus und wir sind da bereit, in einen Kampf zu investieren. Gar keine Frage. Aber allgemein genommen hat Kampf immer auch irgendwie ja, mit Gegnern zu tun, manchmal mit Feinden zu tun. Und wir erkennen an dem Geschehen in der Welt, Kampf hat auch ganz oft mit Bedrohung zu tun. Und ganz gewiss auch auf der geistlichen Ebene. Kampf erfordert viel Kraft, Kampf macht müde, Kampf setzt eine gewisse Strategie voraus. Und das sind Dinge, die uns in unserem geistlichen Kampf eigentlich geläufig sein sollten, womit wir umgehen sollten. Gestern Abend in der Abendandacht hörten wir, dass Kampf auch Disziplin erfordert. Das ist etwas, wodurch wir uns auszeichnen sollten. Kampf setzt Treue voraus und wir könnten diese Liste ganz gewiss weiter fortsetzen. Und doch wissen wir auch, dass Kampf eben nicht immer mit Sieg endet. Auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es Niederlagen geben kann. Aber Paulus und das Wort zeigt uns einfach, wie wir auch mit Niederlagen umgehen können, dass das für uns nicht das Ende muss. Denn der Lohn, den Gott uns bereitet hat, das ist die Siegeskrone am Ende des Lebens, wenn der Herr wiederkommen wird. Und wir können von Paulus lernen, wie war das bei ihm? Paulus wusste sehr genau, wessen Soldat er war. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und ihr versteht das, wenn ich vom Soldaten spreche. Ne? Ich meine hier nicht den Heiligen Krieg, in den wir ausziehen, um... Ich möchte nicht falsch verstanden werden, ja. Aber Paulus wusste, wessen Soldat er eben war. Paulus wusste, für wen er gekämpft hat. Und Paulus hatte wirklich in seinem Leben gelernt. Und obwohl ihm das manchmal, ich glaube, auch Schmerzen bereitete, hat er gelernt, sich an Gottes Gnade genügen zu lassen. Denn das hat Gott ihm ganz bewusst gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist etwas, was Paulus gelernt hat. Er hat sein Leben für diesen Kampf hingegeben. Und hier möchte ich kurz Bezug nehmen auf unser Einleitungswort in der Apostelgeschichte 20. Paulus geht jetzt nach Jerusalem und er weiß, was ihn dort erwarten wird. Nämlich, dass er gefangen genommen wird. Es heißt da in den Versen 22 und 23, wir haben das gehört. Und nun seht, im Geist gebunden gehe ich hin nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und spricht, dass Fesseln und Trübsale auf mich warten. Das ist die Aussicht, die Paulus hat. Und er geht nach Jerusalem. Ihn treibt keiner dahin. Er geht freiwillig dahin. Und dann heißt es in Vers 24, aber ich achte das für nichts. Er sagt, das interessiert mich nicht. Denn ich habe meinem Leben diesem Kampf hingegeben. Und das, was auf mich wartet, wenn Gott das für mich vorgesehen hat, ich kämpfe diesen Kampf, ich mache das. Ich halte mein Leben nicht für kostbar, damit ich meinen Lauf mit Freuden vollende. Weißt du was, wenn er sein Leben für kostbar gehalten hätte, hätte es ihn zurückgehalten. Selbst diese Sache wäre für ihn Kampf geworden. Das wäre für ihn herausfordernd gewesen. Aber Paulus war hingegeben. Er lebte Hingabe für Gott, für Christus. Deswegen fordert er andere auf, dass wir unser Leben als ein heiliges, reines, Gott wohlgefällig, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingeben sollen. Und das lebte er vor. Paulus, er dachte an das Ziel, er dachte an die Belohnung. Ihm war bewusst, dass die ganzen Leiden, die er in der Welt durchmachte, in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit, die Gott ihm vorhält oder die Gott ihm bereitet hat. Und ich glaube, all diese Dinge, dass er wusste, wessen Soldat er ist, dass er wusste, für wen er kämpft und dergleichen mehr, all diese Dinge, die halfen ihm, gerade diesen guten Kampf zu kämpfen. Und deswegen sind wir gefordert in unserem Alltag. Und ich möchte dir das vielleicht als Hausaufgabe mitgeben. Dieser zweite Timotheusbrief, der enthält über 20 Ratschläge, wie dieser Kampf im Alltag aussehen kann. Das sind ganz praktische Dinge, die Paulus hier erwähnt. Und er sagt dem Timotheus zum Beispiel: Bekenne dich ohne Scheu zu dem Herrn, schäme dich nicht dafür. Er spricht davon, sei bereit für das Evangelium zu leiden. Lass Gottes Wort den Maßstab für deinen Dienst sein. Richte deine Gedanken ganz auf den auferstandenen Christus aus. Setze alles daran, dich vor Gott als bewährter Mitarbeiter zu erweisen. Lass dich nicht von Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Halte dich von Menschen fern, die von Gottes Kraft nichts wissen wollen. Und so weiter und so fort. Weit über 20 Ratschläge gibt Paulus Timotheus mit, wie dieser gute Kampf im Alltag aussieht, was das für ihn bedeutet. Und ich würde dir einfach diesen Rat geben, arbeite das einfach mal heraus und nimm diese Herausforderung wirklich an, im Alltag den guten Kampf zu kämpfen. Wenn wir Paulus' Leben kennen, und hier möchte ich ein wenig Bezug darauf nehmen, ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Ich weiß nicht, ob du dich als denjenigen wahrnimmst, der diesen guten Kampf kämpft oder ob du diesen Kampf noch annehmen musst. Paulus, er kämpfte nicht immer diesen guten Kampf, aber er kannte einen Wendepunkt in seinem Leben. Und das war dort vor der Stadt in Damaskus, wo er Jesus ganz persönlich begegnet ist. Und dort an dieser Stelle beruft Jesus ihn zu diesem guten Kampf. Und das, nur das, kann und wird für uns der Anfang des guten Kampfes sein. Diese Begegnung mit Jesus, wo wir zu Jesus kommen, wo wir Jesus unsere Sünden bekennen, wo Jesus uns frei macht, unsere Schuld auf sich nimmt, uns ein neues Leben gibt und uns dann dazu fähig macht, sein Werk, das er angefangen hat, fortzuführen. Hier an der Stelle beginnt eben der gute Kampf und Paulus hatte diesen Wendepunkt in seinem Leben. Und deswegen ist die Frage wichtig, auf wessen Seite du stehst, für wen du kämpfst, für wessen Sache du einstehst. Und ich hoffe und wünsche, dass du dich von Jesus in seinen Kampflinien einreihen lässt, dass du mit für ihn kämpfst. Denn, und das hatte ich vorhin gesagt, Jesus ist Sieger. Und ich weiß nicht, was du für einen Eindruck von deinem Kampf hast, wie du deinen Kampf wahrnimmst, aber ich möchte dir zwei Bibelstellen mitgeben. 1. Korinther 15, 57, da heißt es, dass wir den Sieg haben, das heißt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist unser Kampfherr. Christus ist der, der vorangeht und wir haben in Christus den Sieg. Und die zweite Stelle, 2. Korinther 2, Vers 14, der uns allezeit den Sieg gibt in Christus. Zwei Bibelstellen, die ganz klar herausstellen, Jesus ist Sieger. Und wenn wir diesen guten Kampf kämpfen, stehen wir auf der Seite des Siegers. Das war unser erster Punkt. Die anderen beiden werden nicht ganz so lange sein. Der zweite Hauptgedanke, den ich aus diesem Vers 7 mitnehmen möchte, ist: Vollende den Lauf. Denn Christus hat uns nicht dazu berufen, und nicht dazu ausgesandt, dass wir den Kampf beginnen sollen oder den Lauf beginnen sollen, sondern Christus hat uns ausgesandt, damit wir den Lauf vollenden. Und ich möchte uns hier noch einmal an unser Beispiel, das ich eingangs erwähnte, an diesen John Aquari erinnern, möchte uns noch einmal dahin zurückführen. Er gab in diesem Interview so ein bisschen Einblicke, was seine Motivation gewesen ist, was ihn in seinem Leben prägte. Und er sagte unter anderem, dass wenige hundert Meter, bevor er die Ziellinie überquerte, da musste er an seine Eltern denken. Denn seine Eltern hatten ihm immer wieder gesagt, dass wenn er etwas anfängt, dann soll er es auch beenden. Wenn er nicht die Bereitschaft hat, es zu beenden, dann soll er es gar nicht erst anfangen. Und das ist nichts anderes als das, was uns die Bibel sagt, dass wir Kosten erwägen sollen. Dass wir in dem Bewusstsein Jesus nachfolgen, dass wir in der Nachfolge bleiben wollen und dass wir einmal bei Jesus sein wollen. Dass wir den Lauf anfangen, um ihn einmal zu vollenden. Und hier war jemand, der auf seine Eltern gehört hat, wo es um eine Sache ging, die im Verhältnis zu der Ewigkeit, zu dem, was Gott uns in Aussicht gestellt hat, in keiner Relation steht. So, wenn dein Kampf, wenn dein Alltagsleben als Christ schwer wird, wenn du das Gefühl hast, echt kämpfen zu müssen, um dran zu bleiben, dann möchte ich dich daran erinnern, dass Christus dich dazu berufen hat, nicht nur anzufangen, sondern auch zu vollenden. Halte dir das vor Augen, Christus hat dich berufen. Und dank ihm stehst du eben auf der Seite des Siegers. Jesus hat seine Jünger gerufen, indem er ihnen sagte, komm und folge mir nach. Ja, Christus hat gerufen. Und wenn du Christ geworden bist, dann hat er auch dich gerufen. Und Jesus ist es auch, der sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Und hier bekommst du einen Hinweis dafür, worauf dein Blick gerichtet sein soll. Jesus sagt, sieh eben nicht zurück, denn das wird dich zurückhalten, das wird dich in deinem Kampf aufhalten. Wir haben im Alten Testament dieses Beispiel von Lots Frau, die eben zurückgeschaut hat, was ihr zum Verhängnis wurde. Aber wir sollten und wir dürfen das Ziel vor Augen haben und fokussiere dich auf dieses Ziel. Setze dich als Christ mit diesem Ziel auseinander. Was für ein Ziel hat Gott uns vor Augen gestellt? Worum geht es in unserem Leben? Und weißt du, wenn du deinen Blick auf dieses Ziel fokussierst, das wird dir in deinem Kampf helfen. Das wird dir helfen, mit deinen Versuchungen umzugehen. Keiner von uns weiß letztendlich, wie lang unser Weg sein wird, wie lange wir laufen werden müssen, wie lange wir auch kämpfen werden müssen. Aber es gibt ein schönes Vers in unserer Bibel in den Psalmen, wo David sagt in Psalm 39, Vers 5. Und ich glaube, dass das zu einem Zeitpunkt war, wo David noch nicht so alt gewesen ist, aber wo er einfach Gott bat, Vers 5, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich sterben muss. Weißt du, das ist gut und wichtig, wenn du dir das vor Augen hältst. Und David sagt, Gott, lehre mich, mach mir das bewusst. Und ich glaube nicht, dass es daran lag, dass er sterben wollte, sondern er bat Gott darum, Gott, hilf mir, erinnere mich an dieses Ziel, halte mir vor Augen, dass ich einmal bei dir sein will, damit ich im Leben durchkomme, damit ich den Kampf auf mich nehme. Psalm 39, Vers 5, Herr, lehre mich, dass es ein Ende mit mir haben muss. Und weißt du was, ich bete manchmal diesen Vers und ich möchte dir das auch mitgeben. Mach diese Bitte Davids zu einem ganz persönlichen Gebet. Herr, lehre mich, dass mein Leben ein Ziel hat. Hilf mir, mir das vor Augen zu stellen. Und Paulus, er hat dieses Ziel vor Augen gehabt. Und wisst ihr was? Er hat es nicht nur vor Augen gehabt, sondern er hat sein ganzes Leben von diesem Ziel her bestimmen lassen. Er hat sein Leben diesem Ziel quasi untergeordnet. Das bestimmte oder hatte Einfluss auf seinen Kampf. Und deswegen richtete er seinen Blick wirklich immer wieder auf Jesus. Und ich werde gleich noch darauf kommen, Paulus Kampf war mitunter wirklich schwer gewesen, aber seinen Blick richtete er wirklich immer wieder auf Jesus. Hebräer 12, 1 und 2, ich denke, ihr kennt diese Bibelstelle sehr gut, dass wir eben die Sünde hinter uns lassen, die uns anhaften will. Und dass wir unseren Blick auf Jesus richten, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist, damit wir in Ausdauer und in Geduld den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und wisst ihr, das kann ganz praktisch in unserem Leben sein. Ich habe vor einigen Wochen bei uns in Herford ein Thema gehabt, dass die Frage Jesu Petrus zum Inhalt hatte, nämlich die Frage, hast du mich lieb? Und das ist eine Frage, die Jesus ja in einer Seelsorgeabsicht gestellt hat. Und es hilft mir, diese Frage in meinen Alltag mitzunehmen. Und es verging gar nicht viel Zeit, wo ich in meinem Alltag eine ziemlich starke Versuchung erlebte. Und merkte, wie der Teufel einen Köder ausgelegt hatte und mich von Gott entfernen wollte, ja? Meine Gemeinschaft mit Gott entfernen wollte. Und ich merkte, wie ich anfing zu schwimmen und ich merkte, wie das herausfordernd für mich wurde. Und dann erinnerte ich mich an dieses Wort, an diese Frage, hast du mich lieb? Und wisst ihr, diesen Blick auf Jesus zu richten, das hat mir in diesem Moment geholfen. Und in dem Moment zu beten und zu sagen, ja, Herr, ich liebe dich, hilf mir jetzt in dieser Situation, hilf mir jetzt mit dieser Versuchung umzugehen, das hat mir geholfen. Und ich bin dankbar dafür, dass es eben ganz praktisch in unserem Leben sein kann und dass Gott uns in seinem Wort wirklich diese Möglichkeiten gibt und diese Hinweise gibt, wie wir überwinden können, nämlich mit unserem Blick auf Jesus, auf den Sieger, der uns eben die Kraft gibt. Und deshalb, lasst uns den Lauf vollenden. Mach dir das zu deinem Ziel, den Lauf zu vollenden. Und hab keine Angst vor dem Zieleinlauf. Ich möchte mich hier vielleicht ganz kurz an die älteren Geschwister unter uns wenden, die den Zieleinlauf vielleicht wirklich vor Augen haben. Das kann uns Jüngere viel schneller treffen als ältere Menschen, gar keine Frage. Aber wisst ihr, wir brauchen und wir sollten keine Angst vor dem Zieleinlauf haben. Und das ist das, was Paulus uns auch lehrt. Ich habe da das Beispiel einer Frau gehört, einer Glaubensschwester, die in ihrem Leben, als es ihr gut ging, angefangen hat zu beten, Gott, hilf mir in meinem Sterben. Sie hatte, sie ist als Einzelkind, glaube ich, aufgewachsen. Sie hat nie geheiratet, sie hatte keine Kinder gehabt. Und sie lebte alleine und bereitete sich zu ihrer Lebenszeit auf ihren Tod vor. Und sie betete in ihrem Leben, Gott, lass mich an meinem Lebensende niemandem zur Last fallen. Sie betete dafür, hilf mir bei geistig klar zu bleiben bis zu meinem letzten Tag. Und hat Gott so einige Sachen vorgelegt. Und das Zeugnis, das man ihr ausgestellt hat, war, dass sie bis zu ihrem letzten Tag eine Hilfe für andere Menschen war. Sie hat in dem Haushalt einer jüngeren Familie geholfen, gearbeitet bis zu ihrem letzten Tag. Sie war nicht darauf angewiesen, von irgendjemand anderem Hilfe oder Unterstützung zu bekommen. Sie hat ein hohes Alter erreicht. Sie legt sich abends ins Bett und ist am nächsten Morgen nicht mehr aufgestanden. Wisst ihr, wir brauchen keine Angst davor haben. Nicht jedem ist es so gegönnt, aber ich bin überzeugt, dass der Herr jedem helfen wird, da wo wir ganz bewusst einfach auf diesen Zieleinlauf warten. Und ich hoffe und wünsche, dass der Herr uns das wirklich gibt. Hab keine Angst, sondern vollende den Lauf. Und ich komme zu unserem letzten Hauptpunkt, behalte den Glauben. Und hier möchte ich dir sagen, bleib Jesus treu. Ich glaube persönlich und nehme es eigentlich auch so wahr, dass unsere Treue zu Jesus täglich auf die Probe gestellt wird. In unterschiedlicher Intensität, unterschiedlich stark, aber unsere Treue zu Jesus wird, glaube ich, wirklich täglich auf die Probe gestellt. Aber das alles müssen wir wirklich in einem größeren geistlichen Zusammenhang sehen. Es ist normal. Wir kämpfen eben den Kampf des Glaubens. Aber Gott gibt uns eben Dinge an die Hand, die wir anwenden können, um in diesen Kampf zu bestehen. Aber was meint Paulus damit, wenn er sagt, behalte den Glauben? Oder er spricht davon, ich habe Glauben gehalten. Ich glaube, Paulus sagt darin, dass das für ihn nicht immer leicht war. Und hier möchte ich jetzt ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen, die Paulus selbst wiedergibt. Und zwar kennt ihr sicherlich die Stelle dort im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel. Ich werde das jetzt nicht lesen. Aber da zählt Paulus auf, dass er, ich sage es mit meinen Worten, bis zum Umfallen gearbeitet hat für die Sache Gottes. Er berichtet davon, dass er geschlagen wurde, dass er wiederholt im Gefängnis landete. Nicht wegen der Verbrechen, die er getan hat, um der Sache Gottes willen. Er berichtet davon, dass er sich oft in Todesgefahr befand, dass er ausgepeitscht wurde und mit Stöcken geschlagen wurde. Er berichtet davon, dass er gesteinigt wurde, dass er dreimal Schiffbruch erlitt, dass er einen Tag und eine Nacht lang auf offenem Meer trieb nach einem Schiffbruch. Er berichtet davon, wie beschwerlich seine Reisen waren, wo er ständiger Gefahr ausgesetzt war. Er musste oft ohne Schlaf auskommen. Er litt Hunger, er litt Durst, er war häufig zum Fasten gezwungen. Er ertrug bittere Kälte, es gab Zeiten, da hatte er nichts anzuziehen. Und als wäre das alles noch nicht genug, trug er Sorge um alle Gemeinden. Und ich bin überzeugt, das ist nicht alles. Das ist ein kurzer Abriss, Einblick, den Paulus uns hier gibt. Und weißt du, ich habe mich gefragt, gibt es jemanden, der annähernd so viel in seinem Leben erleiden musste, wie Paulus gelitten hat? Und ich habe mich auch gefragt, wenn wir alle das, was wir um des Glaubens willen gelitten haben, zusammentragen würden, könnten wir mit Paulus hier mithalten? Merken wir, in welcher Relation das steht? Ich glaube, Paulus ist das manchmal echt nicht schwer gefallen. Aber Paulus hat trotz allem Glauben gehalten. Paulus hat, ich glaube, Situationen erlebt, wo er vielleicht Zweifel hatte. Paulus hatte Situationen gehabt, wo er versucht wurde. Denn der Teufel, der war damals doch derselbe. Auch er wollte Paulus in seiner Treue zu Gott abbringen. Ganz gewiss. Aber Paulus hat trotz all der Dinge, was viel mehr ist als das, was wir leiden, Glauben gehalten. Und deswegen wird und kann es auch uns gelingen. Und ich hoffe, dass du dich davon motivieren lässt. Ich hoffe, dass es dir hilft, einfach deine Situation in rechte Relation zu stellen und dass es dir Mut macht, dass du sagst, ja, wenn Paulus das geschafft hat, wenn das Paulus gelungen ist, dann wird Gott auch mir in meiner Situation die Kraft geben, das durchzuhalten und das durchzustehen. Und nochmal, wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut ist, wie Paulus das auch sagt, sondern gegen Fürsten und Mächtige, die in dieser Welt herrschen. Und in diesem Kampf, und das möchte ich ganz deutlich sagen, in diesem Kampf gibt es keinen Waffenstillstand. Dieser Kampf gegen die Mächte und Fürsten der Finsternis ist ein Kampf, den wir anhaltend werden führen müssen. Aber wir können Sieger sein. Und es ist etwas, was wir im Petrusbrief gesagt bekommen, dass wir uns in diesem Kampf eigentlich darüber freuen sollen, dass wir mit Christus und für Christus leiden können. So, das soll uns nicht eine Last sein, sondern mach dir bewusst, dass es ein Kampf ist, den du mit für Christus, den du für seine Sache leidest, für diesen guten Kampf, für den du einstehst. Das ist die eine Seite, wenn Paulus sagt, dass er den Glauben bewahrt hat. Aber es gibt hier noch eine zweite Seite. Und hier möchte ich euch bitten, noch mal ganz kurz, Matthäus Kapitel 28 aufzuschlagen. Und ich möchte uns hier auf eine Sache hinweisen, die mir persönlich wichtig geworden ist. Matthäus Kapitel 28, und hier lese ich uns Vers 4. Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Worum geht es hier? Jesus wurde ins Grab gelegt und Matthäus berichtet uns hier von einer Begebenheit, dass vor dem Grab Jesu ein Engel auftaucht. Und wir wissen ja, dass die Juden darauf drängten, dass Soldaten vor dem Grab postiert wurden, die das Grab bewachen sollten. Und jetzt heißt es, aus Furcht vor dem Engel erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Ich möchte uns noch einmal unser Textwort lesen, denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Textwort ist 2. Timotheus 4. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Diese beiden Verse verbindet ein Wort. Und das ist nicht auf den ersten Blick offensichtlich. Für dieses Gehalten, das Paulus hier verwendet, Glauben gehalten und das Wort Wächter, stehen im griechischen Text die gleichen Worte. Wächter oder das griechische Wort Tereo heißt Wächter und dieses Wort heißt auch behalten, bewahren. Und ich denke, dass wir diesen Zusammenhang herstellen können. So wie die Wächter das Grab bewacht haben, so will uns das Wort hier sagen, bewachte Paulus auch den Glauben oder er bewahrte das ihm anvertraute Glaubensgut. Und das zeigt sich auch an anderen Stellen in Matthäus 27, Vers 54. Da geht es um das Wachen, aber auch wieder um das Bewachen einer Sache. Und auch da deckt sich das wieder mit diesem Wort, das wir hier im 2. Timotheusbrief haben. Das heißt, was Paulus auch sagen will, ist, dass er eben den Glauben bewahrte, so wie der römische Soldat Jesus im Grab bewachte oder zumindest diesen Auftrag hatte. Paulus bewahrte oder wachte über das ihm anvertraute Glaubensgut. Und auch diese Seite möchte ich uns mitgeben, denn ich glaube, dass es wirklich wichtig ist für unsere Zeit. Ich sage uns nichts Neues, dass wir heute ein Überangebot an Möglichkeiten haben, Gottes Wort zu hören, uns mit Themen der Bibel auseinanderzusetzen. Wir haben soziale Medien, wir haben Kurse, wir haben Videos, wir haben Predigten. Es gibt ein Überangebot an Möglichkeiten, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Und ganz ohne Zweifel, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wirklich gut sind, die hilfreich sind. Auch ich nutze diese Dinge. Aber wisst ihr was? Paulus sagt hier in diesem Timotheusbrief etwas ganz Besonderes. Kurz vor unserem Textwort im Vers 3 heißt es, es kommt eine Zeit, und ich lese uns das mal nach der neuen Genfer Übersetzung, da werden Menschen der gesunden Lehre kein Gehör mehr schenken. Sie werden sich viel mehr Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und ihnen das sagen, was sie hören wollen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir dieses Wort sehr gut verstehen. Dass wir uns manchmal oder dass wir in der Gefahr stehen, uns Dinge herauszusuchen oder uns auf Dinge zu fokussieren, die wir hören wollen, die uns vielleicht richtig erscheinen. Und manchmal gewinnt man den Eindruck, dass eben diese ganzen Medien, die uns zur Verfügung stehen, an die Stelle des Wortes Gottes treten. Und ich möchte uns das hier wirklich weitergeben. Und ich glaube, das ist auch das, was Paulus dem Timotheus sagen wollte, dass es für ihn ganz wichtig ist, dass er eben den Glauben bewahrt. Und das heißt für uns, dass wir uns an Gottes Wort festhalten sollen, dass Gottes Wort für uns erste Quelle darum ist, wenn wir Fragen haben, was für unseren Glauben wichtig und essentiell ist. Und dass wir dann eben nicht YouTube und was weiß ich für Möglichkeiten, die es gibt, bemühen, sondern vertiefe dich ins Wort, geh zurück zur Bibel. Und wenn du Unterstützung brauchst, wenn du nicht weiterkommst, du kannst in deinem Jugendkreis, du kannst in deiner Gemeinde, du kannst dich mit Menschen austauschen. Und wenn du dann nicht weiterkommst, ja, wie gesagt, es gibt unbedingt gute Sachen. Ich möchte das nicht alles ins Negative drehen, aber ich möchte mich und möchte uns wirklich dazu motivieren, dass wir uns auf die Bibel fokussieren und dass wir eben das Wort kennen, dass wir die Lehre kennen, dass wir das Wort schätzen und dass wir gerade dieses Wort eben immer praktisch in unserem Leben zur Anwendung bringen. Denn bewahren bedeutet an dieser Stelle eben auch den Glauben zu bewahren. Und ich hoffe, dass Gott uns hierin wirklich hilft. Paulus gibt uns einen Einblick in sein Leben, er macht einen Rückblick, aber wir können an dieser Stelle wirklich Brücke schlagen in unser Leben. Und was er uns oder was er dem Timotheus sagt, ist das, was er uns sagt: Kämpfe den guten Kampf, vollende deinen Lauf und bewahre den Glauben. Halt an deinem Glauben fest, die eine Seite, aber bewahre deinen Glauben auch. Und ich bin in meiner Vorbereitung auf ein Lied gestoßen, das mir persönlich sehr viel Mut gegeben hat. Ja, ich sagte ja, wer kämpft schon gerne? Kampf ist etwas, was uns herausfordert, was uns ermüdet. Aber ich bin auf ein Lied gestoßen, das mir sehr viel Mut macht und mir Mut gibt. Und wir werden das gleich auch mit den Teilnehmern der Jugendbibeltage vortragen. Vielleicht nur den ersten Vers. Da heißt es: Wenn morgens in den Tag ich gehe und mich die Welt berührt, wenn ich dann mitten in ihr stehe, weiß ich, dass er mich führt. Wenn mich die Welt erobern will, nach meiner Seele giert und mich versucht mit Lust zu stillen, weiß ich, dass er mich führt. Sein starker Arm, er führet mich. Sein starker Arm lässt nie im Stich. Sein starker Arm, er hält mich fest, ich bin so froh, dass er mich nie mehr loslässt. Und ich hoffe und wünsche, dass wir alle das wirklich in unserem Leben so erleben können, dass Paulus Leben ein Ansporn für uns ist. Paulus hat den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, Glauben bewahrt. Und nun, sagt er, liegt für ihn die Siegeskrone bereit. Und er macht deutlich, nicht nur für ihn allein, sondern für alle, die mit ihm diesen Kampf kämpfen werden. Und deshalb gilt diese Aussicht auch dir und mir, und ich hoffe, dass wir es erleben dürfen. Amen.